In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zu diesem feierlichen Hochamt heute im Kölner Dom. Mit uns verbunden sind viele Menschen an den Empfangsgeräten, Internet, Radio, Fernsehen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier aus Köln. An einem wundervollen, lichterfüllten Morgen. Die Sonne bricht durch unsere wunderbaren Glasfenster und lässt uns etwas ahnen von der Herrlichkeit, die wir hier schon vorauskostend ahnen dürfen. Dabei hilft uns heute auch die Musik. Wir hören heute von unserer Domkantorei musiziert, Solisten und der Kölner Domkapelle unter der Leitung von Joachim Geibel die wunderbare Missa in Honorem Sancti Nicolai von Josef Haydn, die Nikolaimesse. Musik, die uns auch erheben will und uns ein Vorausbild himmlischer Herrlichkeit sein will. Ein besonderer Gruß gilt auch zwei Messdienern, die heute aus dem Mariendom in Hamburg zu uns gekommen sind. Herzliche Grüße nach Hamburg an unseren Kölner Hamburger Erzbischof Stefan Heese. Wir werden einige Teile dieser heiligen Messe, wie immer einmal im Monat, in der lateinischen Sprache feiern, jener Sprache, die uns in die weltumspannende katholische Gemeinschaft führt, die uns verbindet über die Grenzen von Sprachen und Ländern hinweg in der großen Gemeinschaft der Schwestern und Brüder der Getauften. Die Nummern aus dem Gotteslob werden jeweils angezeigt, sodass Sie dann gut auch nicht nur dem folgen können, sondern gerne auch mitmachen bei den Gebeten und Antwortgesingen. Wir wollen uns zu Beginn dieser heiligen Messe nun an die Taufe erinnern, daran, dass wir Teil der Gemeinschaft der Kinder Gottes sind, dass Gott sein Jawort uns geschenkt hat, die Grundlage unserer Berufung und die Ermöglichung, dass wir mit ihm in Verbindung sind. Unser Leben will Antwort sein darauf. Deshalb wollen wir die Taufgnade in uns erneuern und bitten, dass Gott uns alle unsere Schuld und unsere Unzulänglichkeiten, unsere Sünde vergebe. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast das Wasser geschaffen als Quell, aus dem das Leben kommt und als Element, das alles Unreine abwäscht. Durch das Wasser machst du unsere Seelen rein und schenkst uns das ewige Leben. Segne dieses Wasser, Herr, damit der Lebensstrom der Gnade heute an deinem Tag aufs Neue in uns fließe. Dieses Wasser, das über uns ausgesprengt wird, umgebe uns wie ein Schutzwall. Es bewahre uns vor allem Bösen, damit wir mit reinem Herzen zu dir kommen können und dein Heil empfangen. Durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der allmächtige Gott, reinige uns von Sünden und mach uns durch das heilige Opfer, das wir nun feiern, würdig, am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Amen.
Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, es ist deine Gabe und dein Werk, wenn das gläubige Volk dir würdig und aufrichtig dient. Nimm alles von uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält, damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen, die du uns verheißen hast. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf alle seine Gesetze und Gebote, auf die ich dich verpflichte, dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn und dein Enkel, wirst du lange leben. Deshalb sollst du hören, Israel, und sollst darauf achten, sie zu halten, damit es dir gut geht und ihr so unermesslich zahlreich werdet, wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Wort des lebendigen Gottes.
Mein Herz ist bereit, o Gott, ich will dir singen und spielen.
Mein Herz ist bereit, o Gott, ich will dir singen und spielen.
Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke, Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge, mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht.
Mein
Der Herr sei gepriesen, und ich werde von meinen Feinden gerettet. Es lebt der Herr, mein Fels sei gepriesen, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Seinem König verlieh er große Hilfe, Huld erwies er seinem Gesalbten, David und seinem Stamm auf ewig. Darum will ich dir danken, Herr, vor den Völkern. Ich will deinen Namen singen und spielen.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, im ersten Bund folgten viele Priester aufeinander, weil der Tod sie hinderte zu bleiben. Jesus aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten. Denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. Ein solcher hohe Priester ziemte sich in der Tat für uns. Einer, der heilig ist, frei vom Bösen, makellos, abgesondert von den Sündern und erhöht über die Himmel. Einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, für die hohe Priester zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Das Gesetz nämlich macht Menschen zu Hohepriestern, die der Schwachheit unterworfen sind. Das Wort des Eides aber, der später als das Gesetz kam, setzt den Sohn ein, der auf ewig vollendet ist. Wort des lebendigen Gottes.
Wer mich liebt, hält fest an meinem Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm wohnen.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, Herr.
In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir.
Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir einem Menschen das Attribut radikal zusprechen, dann klingt das meistens negativ. Kaum einem ist noch bewusst, dass dieses Wort radikal von dem lateinischen Wort radix kommt. Und das heißt übersetzt Wurzel. Der radikale Mensch ist also vom Ursprung her gar kein brutaler Fanatiker oder ein spinnerter Anarchist, vielmehr ein Mensch, der versucht, sich selbst und der Welt an die Wurzel zu gehen. Ein Mensch, der sich nicht damit begnügt, das zu beobachten, was oberhalb der Erde blüht und gedeiht, sondern der sich und andere befragt, woher das alles? Wo liegen die Wurzeln dessen, was uns vor Augen steht? Und noch mehr: Ein solcher radikaler Mensch lebt ethisch aus dem Anspruch, nicht bloß oberflächlich dem Weg des Lebens zu folgen, sondern sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen, um sich und das eigene Handeln zu verstehen. Und schließlich, der radikale Christ ist nicht der finstere Kapuzenmann, sondern schlicht und einfach und hoffentlich immer ergreifend ein Mensch, der sich selbst von der Wurzel her verstehen und leben will. Er fragt beständig nach dem Stellenwert Jesu für sein persönliches Leben. Ja, er versteht Jesus als Wurzel der eigenen Existenz. Paulus drückt das einmal ganz radikal in seinem Brief an die Galater aus: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir Christen fragen würden, was denn ihrer Ansicht nach der unaufgebbare Kern des Christentums sei, so würden wir wohl zumeist als Antwort bekommen: die Nächstenliebe. So weit, so richtig. Würden wir aber dann weiter fragen, warum gerade die Nächstenliebe und nicht etwa die Gottesliebe wie im Islam oder die Erlösung des eigenen Ich wie in den fernöstlichen Religionen, warum also die Nächstenliebe gerade den Kern des Christentums bilde, so bliebe die Antwort wohl in den meisten Fällen aus. Oder doch, sie bliebe blass und ungenau. Manchmal hört man sogar die Antwort, weil Gott es so will. Stimmt das so einfach? Wir müssen hier an die Wurzel gehen. Das Christentum ist in der Tat die große Weltreligion der praktizierten Nächstenliebe, bei allen Schatten, die auch darauf liegen. Aber das Christentum ist kein internationales Rotes Kreuz mit sonntäglicher Feierstunde und monarchisch antiquierter Zentrale in Rom. Und es ist im Grunde, von der Wurzel her gedacht, auch nicht ein religiös verbrämtes Weltverbesserungsinstitut, das den Himmel auf Erden errichten will. Nein, das Christentum weiß um die Vorläufigkeit der Erde und die Endgültigkeit des Himmels. Es weiß um die begrenzten Kräfte des Menschen in Politik und Privatleben und misstraut zutiefst jedem politisch, sozial, religiös motivierten Versuch, auf Erden das ersehnte Land Utopia, das Paradies für jeden Menschen zu errichten. Jene Utopie, die den Marxismus von der Wurzel her radikalisiert und dennoch, viele von uns haben das ja noch miterlebt, vernichtend hat scheitern lassen. Was dann? Ist das Christentum bloß die Vertröstung auf das Jenseits, nach dem berühmten Wort Lenins, Opium für das Volk, um den geschundenen Menschen ruhig und staatsbürgerlich brav zu halten? Eine Antwort ist hier nur möglich, wenn wir noch etwas tiefer an die Wurzel des Christentums gehen, nämlich bis zu Jesus Christus selbst. Wer ist denn Jesus? Gottes Sohn, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wo ist er? Seit der Menschwerdung in Bethlehem in jedem Menschen. Das ist die Grundbotschaft des Christentums. Gott ist seit der Menschwerdung, seit er sich zum Teil dieser Welt gemacht hat und einen Teil dieser Welt zu sich genommen hat, nicht mehr weit weg. Er ist Gegenwart in jedem Menschen. Und daraus erst erwächst der sittliche Ernst und die Radikalität des Christen. Von Christus her sind alle Menschen fundamental gleich, ausgestattet mit gleicher Würde und gleich berufen zur Ewigkeit. Und von Christus her wird der geschundene und gequälte Mensch zum Ärgernis par excellence, mit dem der Christ sich bis zum jüngsten Gericht nicht stillschweigend abfinden darf. Bis zum jüngsten Gericht. Am Ende des Matthäusevangeliums, unmittelbar bevor dann vom Leiden und Sterben Jesu berichtet wird, findet sich ein eindrucksvoller Bildtext, der Abschnitt, der vom Weltgericht erzählt, wo es heißt, am Ende der Zeit wird der Herr die Schafe von den Böcken scheiden. Über der zeitgebundenen Bildhaftigkeit des Textes sollten wir die eigentliche Aussage nicht übersehen. Natürlich ist das jüngste Gericht kein billiger Abklatsch eines Prozesses mit anfechtbarem Richter, raffinierten Anwälten und inquisitorischen Vertretern der Anklage. Aber wahr ist doch wohl nach der Aussage Jesu, dass unserem hiesigen Leben ein unaufgehbarer Ernst und eine tiefe Bedeutung zukommt. Es ist nicht einfach egal, wie ich hier und jetzt lebe. Das Urteil im Gericht spricht also jeder sich selbst. Als bange Frage an den Herrn, wann sah ich dich hungrig und durstig und hab dir nichts zu essen und zu trinken gegeben? Und die Antwort Gottes wird das Maß an Nächstenliebe in unserem Leben offenlegen oder entlarven, sodass der heilige Johannes vom Kreuz in seinem geistlichen Tagebuch einmal notieren kann: Am Ende unseres Lebens werden wir nach der Liebe gerichtet. Liebe Schwester und Brüder, uns muss hier nicht die Frage interessieren, ob die Hölle als ewige Gottferne voll oder leer ist. Wir sollten nicht versuchen, zweite und dritte Fragen zu beantworten, bevor wir nicht eine Antwort auf die erste und radikalste Frage unseres Lebens gefunden haben. Und diese Frage lautet: Wo finde ich Jesus? Die Antwort des Evangeliums an vielen Stellen: im Nächsten. Mit der Verwirklichung dieser Antwort werden wir getrost im wörtlichen Sinn ein Leben lang beschäftigt sein. So getrost, dass wir uns am Ende im Gericht, wie auch immer es aussehen mag, der Barmherzigkeit Gottes überlassen dürfen, getröstet in der Gelassenheit, alles getan zu haben, was in unseren Kräften gestanden hat. Von niemand fordert Gott mehr, als in seinen Kräften steht. Aber die unruhige Frage unseres Lebens und jedes Tages bleibt: Bemühe ich mich wirklich mit all meinen Kräften, wie das gerade im Gebot der Gottes- und Nächstenliebe nochmal durchklang, mit all unserer Kraft? Vielleicht ist es letztlich das, was Augustinus meint, wenn er betet: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Das wäre die heilsame und im wahrsten Sinne radikale, weil an der Wurzel verankerte Unruhe des Christen: Nutze ich die Zeit meines Lebens aus? Nutze ich die mir von Gott geschenkten Talente und Fähigkeiten? Erkenne ich den Mitmenschen, der hungert, friert, dürstet, der Not leidet, der irgendwie gefangen ist, der krank ist, der mich braucht? Das Bild vom jüngsten Gericht, liebe Schwestern und Brüder, verklammert Erde und Himmel, Diesseits und Jenseits, Gesinnungs- und Verantwortungsethik, Politik als Kunst des Machbaren und die Vision eines neuen Jerusalems. Im Mittelalter entstanden aus der Betrachtung des irdischen, des notleidenden Jesus, des Leidenden, die großen Gemälde des jüngsten Gerichts. Jedem sollte vor Augen stehen: Ich finde Jesus als Mensch gewordenen Gott nicht in der Selbstbespiegelung meines Stübchens, sondern im Mitmenschen. Was ich dort an Caritas, an Nächstenliebe wirke, das wirke ich an Christus selbst. So gelingt die im Christentum einzigartige Verbindung von Gottes- und Nächstenliebe, von der schon in der Heiligen Schrift die Johannesbriefe sprechen. Wie kann einer Gott lieben, wenn er seinen Bruder hasst? Das berühmteste dieser jüngsten Gerichtbilder ist sicher Michelangelos Fresko an der Stirnwand der Sixtinischen Kapelle neben dem Petersdom. Und vielleicht ist es in gleicher Weise das bedrängendste und tröstlichste all dieser Gemälde, die das jüngste Gericht abbilden. Zu sehen sind die Qualen der gottfernen Menschen, die in der Ewigkeit gottfern sind, weil sie in diesem Leben menschenfern waren. Aber zu sehen, und zumindest mir geht es so immer wieder eindrücklich in Erinnerung bleibend, ist die Gestalt der Gottesmutter Maria in diesem Weltgerichtsbild. Unmittelbar neben ihrem Sohn ist sie dargestellt, mit verhaltener und doch nachdrücklich fürbittender Gebärde wendet sie sich den Menschen im Gericht zu. Es war das Mittelalter, das zuerst formulierte: Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Denn der Christ weiß immer, dass er viel Gutes unterlassen und viel Böses getan hat. Er weiß aber sicherer noch, dass Gott am Ende nach der Liebe urteilt. Und sei es nach dem Funken Liebe im Menschenherzen zu Gott, zu Maria, zu wenigstens einem Menschen meines Lebens. Vielleicht wäre das sogar eine Weise, die Rede vom jüngsten Gericht ganz konkret in meinem Leben zu verwurzeln, indem ich mir vorstelle: Ich möchte mindestens einen Menschen in der Stunde des Gerichts haben, von dem ich weiß, er tritt für mich ein, angesichts der im eigenen Herzen aufsteigenden Anklage von Hartherzigkeit und Gleichgültigkeit. Ein Mensch, der für mich in jener Stunde bittet. Ein Mensch, der mir gleichsam zum Bürgen wird für das beständige und doch nicht immer fruchtlose Bemühen meines Lebens, die Fesseln des Egoismus abzustreiten. Vielleicht wollte Michelangelo in der Gestalt der Maria solch einen Menschen abbilden, als Verkörperung der Liebe meines Lebens, in der ich zugleich Christus geliebt habe. Dann wäre der Weg meines Lebens zugleich der Weg Jesu gewesen, ein Weg, der in die Gemeinschaft mit dem mündet, den Johannes, der Evangelist, ganz radikal und kühn Liebe nennt, Gott selbst.
Thank you.
Gott ist die Liebe. Aus dieser Liebe heraus können wir leben. Auf seine Liebe können wir antworten. Wir schauen auf die Sorgen und Nöte so vieler Menschen und bitten für sie.
Wir beten für alle Menschen, die ohne die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit aufwachsen mussten. Lass sie deine liebende Gegenwart spüren. Du liebender Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die sich schwer damit tun, sich selbst mit ihren Fehlern und Schwächen anzunehmen, schenke ihnen das Maß an Selbstliebe, das sie befähigt, sowohl sich selbst als auch den Nächsten zu lieben. Du liebender Gott, für alle Menschen, die mit Krieg, Hass und Gewalt konfrontiert sind, lass sie erfahren, dass nur Liebe und Versöhnung dauerhaften Frieden ermöglichen. Du liebender Gott, für die Betroffenen der Flutkatastrophe in Spanien, lass die tatkräftige Liebe in Form von schneller Hilfe und menschlichem Beistand erfahren. Du liebender Gott, für unsere Verstorbenen, lass sie erfahren, dass deine Liebe niemals endet. Du liebender Gott,
Gott der Liebe, in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Dafür danken wir dir jetzt und alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Heiliger Gott, diese Gabe werde zum reinen Opfer, das deinen Namen groß macht unter den Völkern. Für uns aber werde sie zum Sakrament, das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt. Durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et
cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Verre dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi, Sancte Pater, semper et ubique gratias agere, per filium dilectionis tue, Iesum Christum, verbum tuum per quadcuncta fecisti, quem misisti nobis salvatorem et redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum, qui voluntatem tuam ad implens et populum tibi sanctum acquirens, extendit manus cum pateritu, ut mortem solveret et resurrectionem manifestaret. Et ideo, cum angelis et omnibus sanctis, gloriam tuam predicamus, una voce dicentis.
Ehre sanctus est Domine fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiam Domini nostri Jesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite, et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam senatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens didit discipulis suis dicens. Accipite, et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facit in meam commemorationem.
Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur. Domine venias.
Memores igitur mortis et resurrectionis eius. Tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos habuisti astare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes a Spiritu Sancto congregemur in uno. Recordare, Domine, Ecclesiae tuae tot orbe diffuse, ut eam in caritate perficias. Una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Rainer, et Universo Clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, cum beato Joseph, eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, eterne vitae meriamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum Jesum Christum.
Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
liberanus quesumus domina ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut op misericordiae tue adiuti, et ab peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione sicuri, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Jesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digniris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo, offerte vobis pacem.
Pax Dei.
Thank you. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, du zeigst mir den Pfad zum Leben, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass deine Kraft in uns wirken, damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, die uns in diesen Gaben verheißen sind. Durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir laden in dieser Woche herzlich zu folgenden Gottesdiensten ein. Zum musikalischen Abendgebet heute Abend um 17.30 Uhr im Binnenchor. Am kommenden Mittwoch feiern wir die Abendmesse um 18.30 Uhr, wie an jedem sechsten eines Monats als Wallfahrtsmesse am Hochaltar vor dem Dreikönigenschrein. Am nächsten Freitag um 17 Uhr findet der traditionelle Martinsgottesdienst hier im Dom mit anschließendem Zug nach Groß St. Martin statt. Die Rosenkranzandacht um 18 Uhr entfällt. Am nächsten Samstag feiern wir die Vorabendmesse um 18.30 Uhr mit den Karnevalschors Jan von Werth und Treuer Husar anlässlich deren 100. Gründungsjubiläen. Am kommenden Sonntag schließlich um 16.30 Uhr werden 13 Jugendliche aus unseren Chören durch Weihbischof Steinhäuser gefirmt. Das musikalische Abendgebet entfällt aus diesem Grunde.
Liebe Schwestern und Brüder, vielen Dank für Ihr Mitfeiern hier im Dom und auch allen, die mit uns an den Empfangsgeräten mitgefeiert haben. Danke sei gesagt auch all denen, die in dieser Heiligen Messe einen besonderen Dienst übernommen haben, in der Musik oder hier vorne am Altar. Ihnen allen wünschen wir einen gesegneten und schönen Sonntag und wollen jetzt Gottes Segen erbitten für uns und für alle, mit denen wir uns verbunden wissen. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Ite missa est,
Deus.